Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? Mmm, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object. Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
True Crime Austria.
Hallo und herzlich willkommen zur 57. Episode von True Crime Austria. Wir freuen uns auf das diesjährige Hörensagen mit euch. Mein Name ist Katharina und ebenso vorfreudig ist auch Hubertus.
Hallo. Für alle Neu-Hinzugezogenen, was ist denn eigentlich Hörensagen? Das ist unser alljährliches, ich will es mal so nennen, Mixed-Format, in dem wir ausgewählte Nachrichten von euch zu unseren bisherigen Folgen durchgehen, eure eigenen Eindrücke und Berührungspunkte rund um das Thema True Crime nacherzählen, sofern ihr es uns eingesandt habt, oder auch schon mal Fälle aus unserem privaten Umfeld teilen, so wie denn welche haben. Außerdem berichten wir im Hörensagen auch von Fällen, die keine ganze reguläre Folge füllen können.
Bisher haben wir dabei auch immer eine davon nachrecherchiert und uns gegenseitig davon berichtet. Normalerweise bereiten wir die Recherchen ja gemeinsam vor und in dem Fall war das dann auch ein kleiner Privatpodcast füreinander. Diesmal ist aber so viel an Einsendungen da gewesen, dass wir das vierte Hörensagen komplett mit euren Eindrücken und Berichten füllen werden. Wir gehen natürlich auf alles nochmal ein und haben auch einen Fall, zu dem wir noch etwas nachrecherchiert haben, aber die Hauptrolle, und so ist es beim Community-Format ja auch gedacht, die spielt ihr. Also danke an alle, die sich beteiligt haben. Wir freuen uns schon auf die Episode.
Davor aber noch kurz was Organisatorisches. Wir haben ja schon mal erwähnt, dass Spotify nun auch Kommentare unterstützt oder diese Funktion jetzt neu anbietet. Und die mussten wir erst aktiv deaktivieren, weil Spotify die Default freigeschaltet hat. Das haben wir auch gemacht. Nach wie vor kommen dort aber Kommentare rein. Wir schauen auch immer wieder, bemühen uns zumindest. Aber wenn ihr uns erreichen wollt, dann ist der direkteste Weg nach wie vor über unsere Social-Media-Kanäle oder unser Mail-Postfach.
Genauer sind das Instagram und Facebook. Dort findet ihr uns als True Crime Austria. Und unsere Mailadresse lautet hinweise@truecrimeaustria.at. Aber es kam uns dabei auch wieder eine Bemerkung unter, die wir, glaube ich, auch letztes Mal zu dem Thema schon kurz erklärt haben. Ich bezahle für die App Spotify. Warum höre ich trotzdem Werbung?
Das liegt daran, dass wir und auch andere Podcasts nichts mit Spotify und deren Werbung zu tun haben. Wenn ihr für Spotify Premium bezahlt, dann bekommt ihr von Spotify keine Werbung ausgespielt, ansonsten schon. Wir nutzen also die Plattform Spotify, um dort unseren Podcast euch anbieten zu können. Was Spotify aber dann drumherum macht, darauf haben wir keinen Einfluss. Das Geld geht komplett an den Anbieter. Gleichzeitig schalten aber auch wir als Podcaster selbst Werbung, um unser Projekt ja irgendwie finanzieren zu können. Und dazu kann es sein, dass wir eine Werbekooperation haben, die wir dann auch entsprechend offenlegen.
Wenn ihr uns über unsere Support-Kanäle Patreon und Steady unterstützt, bekommt ihr die neuen Episoden vorab und werbefrei und habt je nach Level noch weitere Benefits. Dort weisen wir auf Kooperationen gesondert hin, weil wie gesagt, es ist ja werbefrei. Links zu den Möglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Und es ist natürlich auch nicht so, dass wir den Unmut dazu nicht verstehen, aber um das aufzuklären, ist, glaube ich, das Verhältnis von Plattformen und Medienschaffenden zu betrachten. In der Praxis ist es leider so, dass wir von Spotify keinen Share oder irgendwas dafür bekommen, dass ihr uns dort hört, sondern sie bieten uns einfach die Plattform an und wir können dort veröffentlichen.
Und darüber freuen wir uns ja auch, denn viele von euch hören uns über Spotify, sogar ein großer Teil, aber die Plattformen refinanzieren eben unser Projekt nicht. Da müssen wir uns selbst drum kümmern. Und deswegen kann es sein, nun um das nochmal klarzustellen, dass wenn ihr nicht Spotify Premium habt, dass euch dort eine Werbung ausgespielt wird, dann geht unser Podcast los und wir haben dort auch eine Werbekooperation drin und dann kann es sein, dass ihr zweimal Werbung bekommt, ja. Aber die eine Werbung, die brauchen wir, damit wir überhaupt diesen Podcast machen können und die andere braucht, wenn man so will, Spotify, damit die diese Plattform haben.
Und wenn ihr eben Spotify Premium habt und da ist eine Werbung drin, zum Beispiel bei unserem Podcast, dann ist das eben die, die wir geschaltet haben. Damit lasst uns loslegen. Ihr habt uns nämlich ganz viele Nachrichten zu bisherigen Folgen und neuen Fällen geschickt. Wir werden wie gewohnt nochmal zusammenfassen, worum es in der jeweiligen Folge ging, die Einsendungen vorlesen oder abspielen und die Anmerkungen ein wenig diskutieren. Normalerweise habt ihr unseren Meinungspart ja bewusst am Ende der Folgen nach den Inhalten, das ist beim Hörensagen etwas aufgelockert. Und in diesem Sinne viel Spaß mit Hörensagen Nummer 4. Wir bekommen regelmäßig Nachrichten mit Feedback zu Fällen von euch, in denen ihr sagt, woran ihr euch noch persönlich erinnert. Vielleicht auch, was euch gewundert hat oder welche Bezüge es in eurem Umfeld dazu gab. So eine Nachricht haben wir auch im Mai dieses Jahres erhalten. Die Hörerin möchte anonym bleiben, aber wir dürfen euch mitteilen, was sie uns geschrieben hat.
Da ihr immer wieder fragt, welche Fälle uns in Erinnerung geblieben sind, ist es bei mir definitiv Jack Unterweger, bei dessen Fall ich seine Popularität nicht nachvollziehen konnte. Aber auch der Herzfresser von Kindberg hat's mir angetan, da ich in der Nähe von Kindberg wohne. Als ich eine befreundete Kindbergerin auf das Verbrechen angesprochen habe, hat mir diese erzählt, dass einer der Morde auf dem Grund ihrer Familie stattgefunden hatte und eines der Opfer auch eine Verwandte der Familie ihres Mannes war. Sie ist mit mir sogar zum Herzfresser-Martal gegangen, das auf dem Grund der Familie steht. Ohne euch wären wir nie auf das Thema gekommen.
Vielen Dank für die Einsendung und was auch ganz lieb war, sie hat noch dazu geschrieben, wir sollen deine Eltern grüßen, Hubertus, denn einen cooleren Namen kann man wirklich nicht bekommen.
Ja, das hat mich sehr gefreut, vielen Dank. Alle, die die Historie nicht kennen, es gab einmal Diskussionen über meinen Namen, weil eine Hörerin meinte, der sei erfunden und das ist natürlich nicht so.
Also wenn, dann hast du mir auf jeden Fall auch einen Bären aufgebunden, weil ich nenne dich tatsächlich so.
Ja, und mach das konsequent seit Jahren. Eine Folge, bei der wir bewusst einige Stellen der Tatbeschreibung vage gehalten haben und die dennoch sehr komplex war, war der Fall rund um die Babymorde von Graz. Zur Erinnerung, im Jahr 2005 fand ein Untermieter die Leiche eines Neugeborenen. Sie lag in einer Kühltruhe im Keller des Hauses in Graz-Gösting. Diese Kühltruhe wurde sowohl vom Untermieter als auch von dem Paar benutzt, dem das Haus gehörte. Bei den Ermittlungen der Polizei kam ans Licht, dass die Vermieterin in den Jahren zuvor mindestens 4 Kinder zur Welt gebracht und getötet hatte. Sie gab an, die Schwangerschaft nicht bemerkt zu haben und behauptete, sich an die Geburt und die anschließende Tötung der Neugeborenen nicht erinnern zu können. Bei den weiteren Nachforschungen auf dem Grundstück entdeckte die Polizei noch ein Kind in derselben Kühltruhe und im Garten 2 weitere in Beton eingegossene Babyleichen. Die Mutter und ihr Partner wurden festgenommen und wegen Kindstötung angeklagt. Sie wurde wegen Mordes an 3 Neugeborenen und der Tötung eines weiteren Kindes zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Kindsvater bekam 15 Jahre wegen Beihilfe. Obwohl die Frau bis zuletzt behauptete, die Schwangerschaften und Geburten verdrängt zu haben, kamen psychologische Gutachten zu dem Schluss, dass sie sich bewusst gewesen sein müsse, welche Konsequenzen ihr Handeln haben würde. Nach 17 Jahren wurde sie 2022 vorzeitig aus der Haft entlassen. Das löste eine öffentliche Debatte über das österreichische Strafrecht und das Strafmaß bei lebenslanger Haft aus. Ein zentrales Thema in diesem Fall war ja die Frage, inwieweit eine Schwangerschaft unbemerkt bleiben kann. Und dazu hat uns Basina eine wirklich interessante Nachricht geschrieben. Ohne zu viel vorwegzunehmen, sie kann zu dem Thema wirklich aus allererster Hand etwas sagen.
Ich habe gerade eure aktuellste Podcast-Folge mit den Babymorden gehört und wollte euch zu dem Thema Babybauch sehen oder nicht sehen mal einen kleinen Erfahrungsbericht geben. Gegen Ende der Folge redet ihr darüber, ob die Bekannten der Täterin 5 Jahre zuvor gesehen oder nicht gesehen haben, ob sie einen Babybauch hatte und sich mit so langem zeitlichen Abstand noch richtig daran erinnern. ich bin mir zu 100% sicher, dass sich im Wissen um die Geburten nicht eine Person richtig erinnert. Warum? Ich habe vor 1,5 Jahren im Dezember 2022 nach einer unentdeckten Schwangerschaft eine Tochter bekommen. Ich wurde nie ernsthaft auf eine mögliche Schwangerschaft angesprochen. Bei der Verkündung der Geburt waren alle geschockt. Sie hätten ja überhaupt nichts gesehen, das könnten sie kaum glauben. Es wäre an meinem Körper gar nicht zu erkennen gewesen. Ein 1/2 Jahr später allerdings waren sich alle, wirklich alle, die vorher gesagt haben, dass es nicht erkennbar gewesen ist, ganz sicher, dass sie es auf jeden Fall schon seit dem Spätsommer wussten. Weil sie da unter den Kleidern definitiv schon etwas gesehen hätten, das aussah wie ein Babybauch. Ich besitze Fotos, auf denen man zu dieser Zeit absolut null Bauch sieht. Zugenommen hatte ich zu der Zeit vielleicht 2 Kilo. Niemand will sich mehr daran erinnern, nichts gemerkt zu haben. Und hier reden wir von einem Zehntel der Zeit. Ich bin also überzeugt, dass alle Aussagen, ob man die Frau mit Babybauch gesehen hat oder nicht, im Nachhinein mit dem Wissen um die Taten verfärbt wurden.
Vielen Dank für deine Nachricht, Bassina, und dafür, dass wir deine Nachricht...
Auch von mir, dieses Thema unentdeckte Schwangerschaften ist für mich einfach was ich mir persönlich so schwer vorstellen kann. Es gibt ja viele gesellschaftliche Themen, die durch Serien, Filme, Bücher, was auch immer, so oft wiedererzählt werden, dass man denkt, das müsste auf jeden Fall so sein. Und wenn jemand schwanger ist, bekommt die Person natürlich auch einen extra großen Bauch verpasst, damit das allen sofort klar ist. Mir wurde früher mal gesagt, Frauen mit schmaler Hüfte hätten automatisch einen größeren Bauch. Ob das immer so ist? Aber es geht ja so viel mehr damit einher als das Visuelle. Und was man dabei auch oft hört, sind Dinge wie, ich wusste einfach, dass etwas anders ist. Und dann gibt es ganz offensichtlich Menschen, wie wir ja auch eben gehört haben, bei denen das anders ist. Und jetzt möchte ich einen etwas gewagten Umweg machen, denn meine erste Berührung mit dem Thema war ehrlich gesagt nicht sehr wissenschaftlich und bei X-Faktor das Unfassbare. Kennt ihr die Folge, wo ein Mädchen nach dem Urlaub plötzlich Symptome einer Schwangerschaft entwickelt und sich sogar etwas bewegt und am Ende holen die Ärzte einen Oktopus aus ihrem Körper? Kennst du die?
Nein.
Die war natürlich nicht wahr und das ist auch nochmal was ganz anderes als eine unbemerkte Schwangerschaft, das ist mir schon klar. Aber da ist das Szenario ja einmal umgedreht. Jemand bemerkt Symptome, aber es liegt keine Schwangerschaft vor. Und das gibt es auch, ohne Meerestiere, in Form von Scheinschwangerschaften. Damit wir von meinem X-Faktor-Ausflug zurückkommen, habe ich für beide Gelegenheiten Zahlen rausgesucht. Einer Studie aus dem Jahr 2012 zufolge kommt es in einem von 2455 Fällen zu einer vollkommen unvorhergesehenen Geburt. Im Jahr 2023 wurden in Österreich etwa 77.300 Kinder geboren. Demnach könnten 31 davon unbemerkt sein, statistisch gesehen, nur um das einzuordnen. Es kommt also trotzdem nicht jeden Tag vor, aber es kann vorkommen.
Ich finde das gar nicht so viel. Also ich finde, das kommt ja dann noch relativ häufig vor. Einer von...
Also du findest das gar nicht so wenig?
Ja, das meine ich. Also ich dachte, das kommt seltener vor. Ich finde das noch relativ häufig.
Dann kommen hier noch die Zahlen zu den Scheinschwangerschaften. Da gibt es 1 bis 6 Fälle pro 22.000 Schwangerschaften. Das heißt, das ist zum Beispiel seltener. Dabei können tatsächlich Symptome einer Schwangerschaft auftreten, ohne dass eben eine Schwangerschaft vorliegt.
Die nächste Nachricht führt uns zurück zu unserer Doppelfolge über die 3 Feuerteufel von Hopfgarten. Das war ja unser Jubiläum zur 50. Episode. Tatsächlich war uns bei Beginn der Recherche nicht bewusst, wie umfangreich dieser Fall sein würde und so kam es dazu, dass wir die 2 Episoden daraus gemacht haben. Aber worum ging's nochmal? Im Jahr 1929 begann in Hopfgarten im Tiroler Brixental eine Serie von Brandstiftungen, Überfällen und Morden, die das Dorf und die Umgebung jahrelang in Atem hielten. Erst brannte ein Heustadel und dann das Kino im Ort. Dann wurden Menschen ausgeraubt oder ermordet. Es gab einen Anschlag auf die Bahnstrecke und schließlich brannte selbst die Kirche. Eine schwangere Frau wurde erwürgt, in einem Heustadel aufgehängt und anschließend verbrannt. Jahrelang kam man den Täter nicht auf die Spur, dabei stammten sie direkt aus Hopfgarten. Alois Lechner, Franz Bachler und Anton Clementi hatten allesamt Probleme in ihren Familien und Berufsleben und suchten in ihren Verbrechen einen Ausweg aus der Langeweile ihrer Armut und Perspektivlosigkeit. Lechner, der Anführer, überredete seine Komplizen zu immer grausameren Taten. Bei den Brandstiftungen ging er anschließend als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr zum Löschen und ließ sich dann noch für seinen engagierten Einsatz feiern. Erst 1933 gerieten die drei Männer in Verdacht. Ihre Taten konnten durch sorgfältige Spurensicherung bei einem weiteren Brandanschlag Stück für Stück rekonstruiert werden. In einem aufsehenerregenden Prozess wurden sie zu lebenslanger Haft verurteilt. Und just als wir die Folgen zu diesem Fall veröffentlichten, stieß Patricia auf unseren Podcast.
Liebe Katharina und Hubertus, über eine Arbeitskollegin wurde ich auf euren Podcast aufmerksam und jetzt habe ich innerhalb von circa 6 Wochen alle Folgen gebinge-podcastet. Und es gibt gleich ein paar Dinge, die ich loswerden möchte. Sorry, langes Mail. Natürlich bin ich euch auch auf Instagram gleich gefolgt und habe mir dann immer die Bilder zum Fall angesehen, den ich gerade gehört hatte. Dabei bin ich dauernd über das Bild der Pfarrkirche von Hopfgarten gescrollt. Und das hat aus persönlichen Gründen wirklich viel Geduld erfordert, dass ich nicht gleich zu der Folge gesprungen bin. Und dann ist es auch noch eine Doppelfolge und eine Jubiläumsfolge. Ich persönlich kannte die Story nicht, aber meine Schwiegermutter schon, weil nämlich das Haus ihrer Mutter neben der Pfarrkirche steht. Circa 50 bis 100 Meter Entfernung, würde ich sagen. Wir haben kurz rekapituliert und sind zu dem Schluss gekommen, dass zur Zeit der Brandstifterei die Urgroßmutter meiner Schwiegermutter mit einem ihrer Kinder dort gelebt hat. Später ging das Haus dann an den Opa meiner Schwiegermutter und in weiterer Folge an ihre Mutter. Was wäre gewesen, wenn das Feuer auf die Häuser übergegriffen hätte? Hätte es die Familie wieder aufbauen können? Wohin hätte es die Mutter meiner Schwiegermutter verschlagen, wenn sie dieses Haus nicht erhalten hätte, weil es nicht mehr der Familie gehört hätte? Hätte es meine Schwiegermutter gegeben? Die ganzen Schicksale, die daran hängen. Was wurde aus den Menschen, die alles verloren hatten? Das Erste, was meiner Schwiegermutter einfiel, war etwas, das auch dank eurer historischen Aufarbeitung der Zeit gut nachvollziehbar ist. Die Kirche war zur damaligen Zeit der einzige Treffpunkt, wo man sich einmal in der Woche sah, ein bisschen tratschen konnte und so weiter. Das gilt wohl mehr für die Frauen, weil die Männer waren scheins viele am Kartenspielen im Gasthaus. Man hatte nicht viel, außer viel Arbeit, und der Austausch nach der Sonntagsmesse war für die Leute ein wichtiger Fixpunkt. Dieser fiel weg, als die Kirche nicht benutzbar war. Und eine Bekannte der Oma meines Mannes war als Kind betroffen, weil sie wegen des Brandes in diesem Jahr keine oder keine richtige Erstkommunion hatte. Vor allem die Erklärungen von Katharina über Pyromanie fand ich irre spannend. So habe ich das noch gar nie bedacht. Natürlich weiß man, dass auch immer mal Feuerwehrleute dahinter stecken, weil sie gerne endlich mal richtiges Feuer löschen möchten. Das gab es auch in meiner Heimatgemeinde, als ich noch Jugendliche war. Aber dass sowohl die Vorbereitung, die Brandlegung selbst, das Löschen und alles danach solch ekstatische Gefühle ähnlich einem Drogenrausch oder so bewirken, das war mir völlig neu und ich finde eine faszinierende Perspektive. Wie ihr jetzt vielleicht schon merkt, bin ich aus Tirol. Und natürlich hat mir deswegen auch eure Ötzi-Folge sehr gut gefallen. Ich war zu der Zeit in der Unterstufe und habe alles aufgesaugt, was dazu berichtet wurde. Jedenfalls war das eine Folge, bei der ich auch viel lachen und schmunzeln musste. Und ich bin auch Team Katharina und finde, dass die zum Sterben wegschicken Hypothese gar nicht so abwegig ist. Sorry, Hubertus.
Was wir euch jetzt vorenthalten haben, sind Patricias Fallvorschläge. Die haben wir natürlich in unsere inzwischen wirklich recht üppige Liste aufgenommen. Danke für die Nachricht.
Und mich freut natürlich besonders, dass mein Ötzi-Team wächst und wächst. Und liebe Patricia, danke für deine Schilderung. Das verliert man viel zu schnell aus den Augen, was für Konsequenzen solche Taten auch für Unbeteiligte haben können und wie schmal der Grat ist, plötzlich Teil eines solchen Falles zu sein. Bei den Teufeln von Hopfgarten hätte sehr vieles sehr viel böser ausgehen können, wenn man die Feuer nicht so schnell entdeckt hätte. Und ich muss auch sagen, dass ich diese Nachrichten, mit wem man über die Ereignisse ins Gespräch gekommen ist und warum, unglaublich klasse finde. Wir haben ja auch schon von Vater-Tochter-Duos gehört, die unseren Podcast verfolgen und nach den Episoden gemeinsam diskutieren. Oder Menschen, die auf Fotos aus unseren Galerien erkannt haben, dass die Gebäude im Familienbesitz sind und so weiter. Es ist natürlich auch klar, dass gerade Gespräche über so etwas, das so nah an einem dran war oder sogar Konsequenzen für einen hatte, nicht einfach sind. Aber so, wie es in der Nachricht geschildert wurde, finde ich, wird deutlich, dass das, was wir euch berichten, ja auch ein Stück Geschichte ist. Von Menschen, von Orten und einfach Zeitzeugnisse. Und ich finde es echt super, dass ihr euch so darüber ausgetauscht habt. Ich bin auch ein bisschen stolz, dass unsere Folge der Anlass war und du diese familiäre Erzählung dadurch erfahren hast.
Mir hat Patricias Nachricht auch nochmal deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass wir in jeder Folge neu darüber nachdenken und nachschärfen, wie wir mit Namen oder sonstigen Informationen, sensiblen Falldetails umgehen. Bei ganz vielen Fällen ist es so, dass wir aus welchen Quellen auch immer sehr präzise, gute Informationen über die Tatorte haben, über die Taten, alles drumherum, und das aber dann nicht alles genauso in aller Öffentlichkeit und Ausführlichkeit vor allem breittreten, weil es da ja doch vielleicht noch Betroffene, Hinterbliebene gibt, die das so stören könnte, auch über Generationen hinweg. Und auf der anderen Seite entscheiden wir uns natürlich auch immer wieder dazu, Dinge dann doch zu sagen, weil sie relevant sind für die Berichterstattung rund um diesen Fall.
Eine Kernfrage ist dabei ja auch, wie wichtig ist beispielsweise eine genaue Hausnummer? Hat das nicht eher einen negativen Effekt und führt zu Sensationstourismus, wie man es öfter von Orten hört, wo was Grausames geschehen ist oder wo die, die Grausames getan haben, aufgewachsen sind?
Wir wollen euch natürlich auch eine Nacherzählung und Einordnung geben. Es bleibt aber ein ständiges Abwägen, buchstäblich von Fall zu Fall. Und da passt auch direkt das Recap zu unserem Fall Nummer 52. Julia verschwindet. Denn hier haben uns verschiedene Nachrichten von Menschen erreicht, die Julia kannten, in der Nähe wohnen oder gewohnt haben und die Ereignisse so recht unmittelbar mitbekommen mussten. Der Fall um Julia beginnt mit ihrem Verschwinden im Jahr 2006 im kleinen niederösterreichischen Dorf Pulkau. Trotz intensiver Suchaktionen von Polizei und Freiwilligen blieb die 16-jährige Schülerin über Jahre hinweg vermisst. Zahlreiche Hinweise und Spuren, darunter ihr Handysignal in der Nähe der tschechischen Grenze, führten ins Leere. Mehrere Personen, darunter auch ihr Ex-Freund, wurden verdächtigt, doch keine konkreten Beweise konnten ihre Verbindung zu Julias Verschwinden bestätigen. Erst 2011 wurde Julias Leichnam zufällig im Keller eines verlassenen Hauses in einem Nachbarort von Pulkau gefunden. Die Überreste lagen unter Schutt und jemand hatte wohl versucht, sie zu verbrennen. Die Ermittlungen konzentrierten sich bald auf den damaligen Besitzer des Hauses. Der war bereits zuvor von der Polizei befragt worden, da er Julia kannte, aber es gab keine direkten Beweise, die ihn mit ihrem Verschwinden in Verbindung brachten. Als man dann aber DNA-Spuren von ihm auf einer blauen Decke fand, in die die Leiche eingewickelt war, wurde er festgenommen und 2013 schließlich wegen Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt. Der Fall blieb auch nach der Verurteilung umstritten, da viele Details ungeklärt blieben, darunter die genaue Todesursache. Der verurteilte Mann bestreitet die Tat bis heute. Eine Hörerin schrieb uns dazu:
Ich höre euch manchmal neben der Arbeit sehr gern. Aktuell bin ich bei Folge 34. Heute habe ich gesehen, dass ihr im Juni über den Fall Julia gesprochen habt. Diese Folge habe ich sofort anhören müssen, weil ich in der Nähe wohne und mir das sehr in Erinnerung geblieben ist. An das Verschwinden von Julia kann ich mich nicht direkt erinnern, aber an das Auftauchen von Natascha Kampusch, das ja ungefähr zur selben Zeit war, wie ihr schon erwähnt habt. Ich war zu der Zeit 6 Jahre alt und wurde im September 2006 eingeschult. Und ich kann mich noch so genau daran erinnern, als meine Oma mir immer wieder gesagt hat, dass Kinder verschwinden und ich ja nicht mit fremden Menschen mitgehen darf. Das führte leider dazu, dass mir das Angst machte und ich beim Schulweg immer wieder Angst hatte. So richtig an den Fall Julia kann ich mich erst im Juli 2011 erinnern, als das Ganze wieder sehr in den Medien war. Ich bin erstaunt, wie sehr mir der Fall im Gedächtnis geblieben ist, obwohl ich noch sehr jung war. Im Großen und Ganzen habe ich fast alles aus den Medien mitbekommen, was ihr berichtet habt, außer das mit den Drogen. Vielen Dank, dass ihr über den Fall gesprochen habt. Habe ich mir innerlich schon gewünscht, aber ich habe euch leider nie geschrieben. Danke für deine Nachricht. Ich glaube, alle von uns haben Fälle, die einen so begleiten. Mir fiel auch sofort einer ein, und zwar ging es dabei um einen deutschen Fall, den Maskenmann, genauer aus Norddeutschland, bei dem der Täter an Ferienorten Verbrechen an Jungen beging. Ferienorte, damit ist gemeint Jugendherbergen, Zeltlager und so weiter. Das ging bis 2001 und ich erinnere mich an das Bild eines Jungen mit einem Pikachu in der Hand. Das werde ich niemals vergessen, weil ich schon als Kind den Gedanken hatte, ich mag auch Pokémon und ich bin auch im Ferienlager. Das könnte theoretisch ich sein, abseits davon, dass ich kein Junge bin. Hast du so einen Fall, Hubertus?
Ich habe überlegt, aber bei mir nicht, lustigerweise. Also mir fiel keiner ein, wo ich diese Verbindung noch so ganz klar ziehen könnte, wie ich diese Emotion hatte als Kind. Also nein, ich kann da keinen nennen.
Okay, dann glaube ich, alle von uns haben solche Fälle, außer Hubertus. Aber natürlich auch nochmal zu der Nachricht. Die Beschreibung von der Oma oder die Warnungen von der Oma, da musste ich direkt einmal an den Begriff Stranger Danger denken. Also der Angst vor und der Gefahr durch Fremde. Gehe mit niemandem mit, vor allem bei Frauen und Mädchen auch oft. Lass dich nicht von fremden Männern mitquatschen. Das ist verständlich, vor allem wenn in der eigenen Umgebung Entführungen passieren oder man mal von Dingen gehört hat, selbst erlebt hat, vor denen man andere warnen will. Bei Stranger Danger besteht aber die Gefahr, dass Kinder nur das Äußere sehen, also nur vor Fremden Angst haben und deswegen automatisch davon ausgehen, dass zum Beispiel im privaten Umfeld, wo ja aber auch oft und sogar öfter Taten begangen werden, dann gar nicht so eine große Gefahr gesehen wird. Also es gibt ein ganzes Prinzip, das dahinter steckt, mit Vor- und Nachteilen, allem drum und dran. Aber das werden wir hier jetzt nicht erläutern. Ihr könnt es ganz easy nachlesen im Internet. Wir machen weiter, denn es gab noch eine weitere Nachricht zu Julias Verschwinden, die wir euch vorlesen wollen, und zwar von Alexander.
Hi Katharina, Hubertus. Ich bin seit längerem Hörer eures Podcasts und freue mich, dass ich ausnahmsweise auch mal was zurückgeben kann. Gegen Ende der Folge wundert sich Hubertus, dass findetjulia.org auf eine Yoga-Webseite weiterleitet, weil es da auf den ersten Blick keinen Zusammenhang zu geben scheint bzw. gibt. Wenn man sich die historische Entwicklung der Webseite findetjulia.org ansieht, dann kann man sehen, dass die letzte Änderung im Juli 2011 erfolgt ist. Also kurz nachdem die Leiche von Julia gefunden wurde. Der letzte Schnappschuss im ursprünglichen Zustand, also mit Bezug auf Julia, erfolgte im September des Jahres. Danach herrschte lange Jahre Totenstille. Bis dann im Jänner 2024 wieder Aktivität war und findetjulia.org dann plötzlich auf diese doch eher seltsame vermeintliche Yogaschule weiterleitet. Wenn man sich die Geschichte der Domain ansieht, ist das aber dann weniger verwirrend. Im Jahr 2013 wurde die Domain nämlich aus dem globalen Domainsystem gelöscht, das heißt, die Webseite ist damit dann auch Geschichte gewesen. Meine Vermutung ist, dass die Angehörigen von Julia nach dem traurigen Abschluss des Falles keinen Grund gesehen haben, die Seite weiterzuführen und die Domain auslaufen lassen haben. Die Domain war dann fast 10 Jahre lang durchgehend nicht registriert, bis sie im Jänner 2024 von jemand anderem registriert wurde, der dann eine automatische Weiterleitung auf die Yogaschule eingerichtet hat. Warum der oder diejenige das getan hat, weiß ich nicht. Meine Vermutung ist, dass die Domain in irgendeinem Suchmaschinenranking immer noch als gut aufgeschieden ist und man sich erhofft hat, so Traffic zu generieren. Das ist aber, das will ich betonen, reine Spekulation. Dieses ganze Marketingzeug ist nicht mein Fachgebiet. Ich hoffe, ich konnte die Verwirrung ein wenig lüften. Danke für euren Podcast. Ich freue mich immer über neue Ausgaben.
Das finde ich richtig super. Danke, Alexander, für deinen Check. Ich glaube, Hubertus kennt das Tool auch, aber für mich war das die perfekte Zusammenfassung zu dem Thema.
Ja, perfekt. Und um den Verdacht aufzugreifen, es ist schon einigermaßen kaltschnäuzig, möchte ich mal an dieser Stelle sagen, sich eine Domain mit dieser Thematik zu sichern, um darüber Traffic zu generieren. Ich meine, eventuell geschieht sowas heutzutage auch schon automatisiert, aber dennoch finde ich, sollte man sich der guten Ordnung halber zumindest solche Domains mal anschauen, bevor man sie registriert und dann für werbliche Zwecke nutzt.
Ich habe noch eine letzte Anmerkung zum Fall Julia. Wir hatten schon in der Folge danach erwähnt, dass wir eine sehr persönliche Nachricht von jemandem erhalten haben, der die Schülerin kannte und an dem Tag auch mit ihr am Bus war, bevor sie verschwand. Und das war wirklich ein Wow-Effekt für uns, weil die Hörerin sich sehr für die Aufarbeitung bedankt hat und wir einfach beeindruckt waren, dass sie uns das mitteilen mochte. Lieben Dank also auch nochmal an dich und ähnlich ging es uns mit der nächsten Zusendung.
Bevor wir nun zu den Fällen kommen, die noch keine eigene Folge bei uns im Podcast hatten, wollen wir auch noch eine besonders intime und damit auch besonders mutige Nachricht vorlesen. Sie ist im August bei uns eingetrudelt und wir dürfen sie euch mitteilen. Es geht um eine Episode, die schon etwas weiter in der Vergangenheit liegt. Nummer 24, die Wilde Wanda. Darin sprechen wir über das Rotlichtmilieu und die Wiener Unterwelt, vor allem aber über das bewegte Leben von Wanda Kuchwalek. Sie war eine berüchtigte Figur der damaligen Zeit. Kuchwalek wurde 1947 geboren und wuchs unter schwierigen Umständen auf. Sie wurde misshandelt und kam früh mit dem Gesetz in Konflikt. Dadurch geriet sie ins Rotlichtmilieu. In den 1970er Jahren schaffte sie es, von einer Sexarbeiterin zu Wiens einziger Zuhälterin zu werden. Somit führte Kuchwalek selbst eine Gruppe von Sexarbeiterinnen, die für sie arbeiten und anschaffen mussten. Bald hatte sie sich den Ruf gemacht, besonders gewalttätig und aggressiv im Umgang mit brutalen Freiern und Konkurrenten zu sein. Das brachte ihr den Spitznamen Wilde Wanda ein. Aber auch die Frauen in ihrer Obhut misshandelte sie immer wieder. Ihr Umgang mit den Frauen, mit denen sie oft auch intim wurde, war von Eifersucht und wütenden Eskapaden geprägt. Immer wieder musste sie dafür Haftstrafen absitzen. Auch innerhalb der Gefängnismauern fiel sie durch Beziehungen zu Justizwächterinnen und andere Skandale auf. In ihren letzten Lebensjahren zog sich Wanda mehr und mehr zurück. Sie starb 2004 im Alter von 57 Jahren. Was blieb, sind viele Anekdoten, urbane Legenden und das Bild einer Frau, die ungemein viel Leid erfahren, aber ebenso Leid verursacht hat. In unserer Folge erzählen wir auch kurz von einer der Frauen, die in den Einflussbereich von Wanda Kuchwalek kamen. Inge, genannt Winnetou. Sie soll es gewesen sein, mit der Kuchwalek erste sexuelle Erfahrungen von Frau zu Frau gemacht hatte. Später hat sie ihr in einem Gewaltausbruch das Gesicht zerschnitten. Dazu haben wir nun eine Mail bekommen.
Ich habe gerade euren Podcast über die Wilde Wanda gefunden und gehört. Ich bin euch so dankbar für eure Einschätzung der Wilden Wanda. Ich habe in all den Jahren noch nie eine so einfühlsame mit ihr gefunden. Danke für eure kritische Sicht auf die Namensgebung der Band Wanda. Meine leibliche Mutter ist Winnetou, die ihr ja auch erwähnt habt. Ich wurde mit 6 Monaten in ein Kinderheim gebracht, wurde später adoptiert und habe ab meinem 12. Lebensjahr recherchiert, wer meine leibliche Familie ist. Ich selbst habe wohl, falls überhaupt, Wanda nur am Rande meiner frühesten Kindheit erlebt. Aber ich weiß, dass meine Schwestern unter ihr gelitten haben. Das Kind, das Winnetou zusammen mit Wanda missbraucht hat, ist meine Halbschwester. Ich habe sie aber nie persönlich kennengelernt. Vielen Dank für eure feine Art, den Podcast zu gestalten.
Es hat uns wirklich imponiert, dass du dich bei uns gemeldet und deine Geschichte erzählt hast. Für die Betroffenen und die Menschen in der Familie und im Umfeld von Opfern und Tätern eines Verbrechens ist es sicherlich nie leicht, Feedback zur Berichterstattung zu geben.
Oder sich überhaupt damit zu konfrontieren, weil man muss die Berichte dazu ja dann auch ansehen oder anhören.
Ja.
Ich finde es auch echt stark, dass du uns die Nachricht geschickt hast. Vielen Dank. Und abseits davon freut es mich einfach, dass die Schilderungen in unserem Format so funktionieren, wie wir es uns wünschen. Dass die Fälle in ihrer Gänze klar werden, aber das Einordnen auch nochmal andere Ebenen reinbringt, die vielleicht auch zum Nachdenken anregen. Es sind schlimme Sachen, die wir schildern, keine Frage. Sie haben natürlich eine Faszination, aber sie hängen eben auch mit vielen Schicksalen zusammen, die einem dabei einfach bewusst sein sollten. Deswegen versuchen wir immer einzuordnen und diese unterschiedlichen Ebenen darzustellen. Dass jemand, der direkt mit einem Fall verbunden ist und so ein Feedback gibt, ist natürlich auch ein riesiges Lob für uns und unsere Arbeit und das freut uns enorm. Danke für deinen Beitrag.
Rund um das Rotlicht- und Unterweltmilieu gibt es noch einige spannende Geschichten und Fälle zu erzählen. Das werden wir bestimmt in der Zukunft mal machen. Jetzt wollen wir uns aber auch ein paar Fällen und Nachrichten zuwenden, die bei uns im Podcast so bisher noch nicht behandelt worden sind.
Da kann ich wieder einen popkulturellen Vergleich rausholen. Einige von euch kennen vielleicht die Serie Worst Roommate Ever. Der Name ist Programm. Denn Menschen berichten darin von ihren seltsamen, gruseligen und teils auch echt heiklen WG-Erfahrungen. Die Machart ist auch ganz cool, aber wie kommen wir jetzt auf diesen Programmtipp?
Barbara schrieb uns ein Erlebnis aus ihrer Vergangenheit, das uns sehr unangenehm an diese Serie erinnert hat.
Heute möchte ich euch einen Fall zusenden, der mein Leben zufällig gestreift hat. Vor 13 Jahren habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt, der damals in Wien in einer WG gewohnt hat. Ich habe auch die Mitbewohnerin kennengelernt und die ist heute die Frau von Helmut Klirr. Als ich von diesen Zusammenhängen erfahren habe, war ich auf irgendeine morbide Art auch fasziniert, aber ich konnte nicht über meinen Schatten springen und musste den Kontakt abbrechen und mein Mann musste dort ausziehen. Denn Helmut Klirr ging dort immer mal wieder ein und aus. Vielleicht findet ihr es ja auch so interessant, würde mich freuen. Macht weiter so.
Das wollen wir gerne tun. Und all diejenigen, die mit dem Namen Helmut Klirr vielleicht nichts anfangen können, einmal zu uns mit ins Boot holen. Denn der Name ist von uns abgeändert, weil die Person noch lebt. Helmut Klirr war in den 90er Jahren ein recht erfolgreicher Produzent im TV-Bereich. Wir wollen hier nicht zu tief in den Fall einsteigen, denn er wird bei uns sicher noch einmal drankommen, aber hier also ein kurzer Abriss.
Bekannt wurde Klirr, als er in den 80er Jahren als Moderator auftrat und TV-Beiträge produzierte. 1992 lockte er dann einen Konkurrenten, den Besitzer eines Tonstudios in Wien, nach Budapest. Dort ermordete er seinen Bekannten und zerstückelte die Leiche mit Hilfe eines Komplizen. In der Folge schaffte es Klirr durch geschickte Manipulation, sich selbst als das Opfer auszugeben, also als den Toten, und dadurch ein Alibi vorzutäuschen. Bis es den Kriminalisten dann doch noch gelang, ihn im Ausland festzunehmen. Klirr bekam eine lebenslange Haftstrafe, wanderte hinter Gitter, studierte Theologie und wurde schließlich wieder entlassen. Mehr sei hier, wie Huberto schon angekündigt hat, nicht verraten und vielleicht geduldet ihr euch ja auch noch mit dem Nachforschen, bis einmal unsere Folge dazu kommt.
Die nächste Nachricht, die wir mit euch teilen, stammt von Kerstin. Sie war 2015 kurz vor dem Beginn ihrer Ausbildung zur Rettungssanitäterin und da war dann die Amokfahrt in Graz ein großes Thema. Auch zu diesem Fall werden wir bestimmt noch eine eigene Folge machen. Deshalb lasst uns sie hier nur kurz zusammenfassen. Vielen von euch sind die Ereignisse eventuell eh noch in Erinnerung. Es war am 20. Juni 2015 ein bis dahin eigentlich schöner Tag in Graz. Ohne Ankündigung beschleunigte in der belebten Innenstadt plötzlich ein SUV. Am Steuer saß ein 26-jähriger Mann. Er raste mit dem Wagen durch die Passanten. Dabei starben 3 Menschen, 36 weitere wurden verletzt. Der Amokfahrer hatte mit dem SUV gezielt Menschen ins Visier genommen und war bewusst in die Herrengasse gefahren, das ist eine Fußgängerzone. Er hat sein Auto als Waffe eingesetzt. Bevor man ihn festnehmen konnte, hatte er noch mit einem Messer um sich gestochen und 2 weitere Personen verletzt. Der Gerichtsprozess gegen den Mann begann im September 2016. Er war geprägt von widersprüchlichen psychiatrischen Gutachten. Während ein Gutachten den Täter als schizophren und absolut nicht zurechnungsfähig einstufte, erklärten wiederum andere ihn für zurechnungsfähig. Das Gericht befand ihn schließlich für schuldfähig und verurteilte ihn zu lebenslanger Haft wegen 3-fachen Mordes und 108-fachem versuchtem Mord. Im September 2023 wurde der Täter tot in seiner Zelle aufgefunden, vermutlich durch Suizid. Die Amokfahrt von Graz löste weitreichende Diskussionen über psychische Gesundheit und öffentliche Sicherheit aus. Und hier ist Kerstins Nachricht dazu.
Hallo Katharina, hallo Hubertus. Vorab ein riesengroßes Lob an euren wirklich tollen Podcast. Eure Folge 46, die auch ein Hörensagen ist, hat mich grübeln lassen, ob ich nicht auch einen Fall kenne. Die Folge 47, der Amoklauf von Mauterndorf, hat mir dann auf die Sprünge geholfen. 2015 gab es in unserer Landeshauptstadt Graz eine schreckliche Amokfahrt. Dabei wurden 3 Menschen getötet und 36 weitere zum Teil schwer verletzt. Ich besuchte zu diesem Zeitpunkt eine weiterbildende Schule und diese schreckliche Tat war lange Thema, vor allem auch, weil man in den Medien sehr viel davon mitbekommen hat. Ein Jahr später habe ich die Ausbildung zur Rettungssanitäterin gemacht. Dies bin ich auch heute noch. Warum dies zu diesem Fall passt, möchte ich euch nun erklären. Ich hatte 2018 die Möglichkeit, in Graz einmal Dienst zu machen. Als wir zu Dienstbeginn unsere Fahrzeugschlüssel abholen wollten, fiel mir in diesem kleinen Raum eine stark beschädigte, aber nicht eingeschlagene Fensterscheibe auf. Ich fragte meinen Einsatzfahrer, was da passiert sei, und er sagte mir, dass das ein Überbleibsel von 2015 war. Zur Erklärung, in diesen Raum kommt man nur mit einer gewissen Freigabe rein. Damit versucht man, etwaige Diebstähle oder Sonstiges zu vermeiden. Als 2015 die Amokfahrt losging, war in dem Moment niemand in dem Gebäude, der diesen Raum hätte öffnen können, und man versuchte mit Gewalt hineinzukommen. Das gelang aber nicht, da das Glas aus Sicherheitsglas besteht. Abgesehen davon kam jemand, der diesen Raum dann öffnen konnte. Das bedeutet aber nicht, dass man danach gleich losgefahren ist, denn es steht Selbstschutz vor Fremdschutz. Außerdem erzählte mir mein Fahrer, dass man sich lange die Schuld dafür gab, dass das kleine Kind dort gestorben sei. Bei so großen Schadensfällen muss immer eine Triage vorher gemacht werden. Das bedeutet, man macht eine Sichtung und Einteilung der Priorität der Patienten, die dort vor Ort sind. Das ist wichtig, damit man nachkommende Rettungsmittel richtig hinschicken und auch genug davon hinschicken kann. Das bedeutet aber auch, dass man nicht beim ersten Patienten bleiben kann, sondern weitergehen muss. Trotz des richtigen Handelns, der schnellen Erstversorgung und dem schnellen Weitertransport machte sich das Rettungspersonal sehr viele Vorwürfe, da das Kind dann am Ende doch leider verstorben ist. Durch diesen Vorfall gab es auch eine eigene Schulung, wo diese Thematik auch nochmal explizit besprochen wurde. Seit dieser schrecklichen Tat damals, finde ich, hat sich auch die Polizeipräsenz erhöht. Mein Mann hat 2 Jahre nach der Tat eine Ausbildung in der Sporgasse begonnen. Diese grenzt ja an die Herrengasse. Und er hat mir immer wieder berichtet, dass die Polizeipräsenz recht hoch war. Selbst jetzt im Jahre 2024 sieht man immer wieder eine Polizeistreife durch die Gasse fahren. Was mir zum Schluss jetzt noch einfällt, sind die darauffolgenden Prozesse und der Suizid des Täters letztes Jahr. Es gab ja dann doch recht rege Diskussionen über die Motive und auch die Schuldfähigkeit oder Unfähigkeit. Und soweit ich mich erinnern kann, war auch die Herkunft des Täters lange im Gespräch.
Danke für deinen Bericht, Kerstin. Die Perspektive ist auch sehr interessant, weil man von den Rettungskräften in vielen Fällen gar keine Aussagen darüber hat, wie sie die Ereignisse überhaupt erlebt haben.
Wir hatten oft schon Zitate von Ermittelnden, der Anwaltschaft, Verwandten und Bekannten, die sich in Interviews geäußert haben, aber von den oft anonymen Rettungskräften weiß man wirklich nur selten etwas.
Ich glaube, der einzige Fall, in dem wir das auch expliziter drin hatten, war die Mehrfachfolge mit den Überfällen, Folge 38, Schnelles Geld. Da war Sicherheitspersonal involviert, das überfallen wurde, also nochmal eine etwas gemischte Ebene, weil sie dadurch gleichzeitig auch Opfer waren, aber sie waren eben in Ausübung ihres Jobs vor Ort. Die Täter haben keine physische Gewalt zugefügt, aber so getan, als wären die Gefangenen gerade in einer lebensbedrohlichen Situation und könnten jeden Moment sterben. Die Sicherheitsleute waren gefesselt und ihre Augen verbunden, deswegen konnten sie die Situation nicht abschätzen und mussten sich auf die Aussagen verlassen. Später ging es dann auch darum, wie und wie lange diese Personen noch mit den Folgen des Überfalls zu kämpfen hatten. Ich denke, da lässt sich sagen, dass es für jeden, der sowas mitbekommt, auch im Sinne der Rettung, wie Kerstin erklärt, eine Ausnahmesituation ist. Und einen das natürlich auch länger beschäftigt, selbst wenn es beruflich ist. Und dann gibt es eben auch so wichtige Details wie der Selbstschutz oder dass man sich natürlich Gedanken machen muss, wie man vorgeht und welche Rettung vielleicht auch realistisch ist. So hart das klingt. Das beschreibt Kerstin ja in ihrer Nachricht und sowas ist wichtig, bevor man am Ende im Chaos niemanden rettet, weil es einfach unkoordiniert ist.
Ja, also vielen Dank auch nochmal von mir für deine Nachricht und die interessanten Details zur Arbeitsweise deines Berufsstands. Einen wirklich ausführlichen Fallvorschlag haben wir von Marina bekommen. Zudem werden wir im Anschluss etwas sagen. Nun berichtet sie uns erst einmal selbst davon. Die Nachricht ist etwas gekürzt, aber trotzdem noch sehr umfangreich. Daher können wir uns nun alle zurücklehnen und ihrer Fallschilderung zuhören.
Das ist ein Fall aus meiner Kindheit, und zwar aus dem Jahr 1995. Und der betrifft mich insofern ein kleines bisschen persönlich, einfach deswegen, weil das Opfer von diesem Fall gleich alt war wie ich. Und zwar geht es da um einen Buben, der in die zweite Klasse Volksschule gegangen ist. Das heißt, er war 7 oder 8 Jahre alt und er war gerade in seinem Erstkommunionsjahr, genauso wie ich. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe damals als 8-Jährige diesen Fall extrem entsetzt mitverfolgt. Ich habe damals sogar Zeitungsausschnitte ausgeschnitten und gesammelt, weil mich das so betroffen hat, dass das passiert ist. Ich habe zwar diese Familie nicht gekannt, ich habe auch den Buben nicht gekannt, aber ich habe mich halt so mit dem identifiziert, weil der in die gleiche Schulstufe gegangen ist wie ich, weil der gleich alt war wie ich und weil der eben auch gerade dieses Erstkommunionsjahr hatte wie ich, was ja dann in dem Fall auch ein bisschen eine Rolle spielt. Und ich da als 8-Jährige damals auch irgendwie schon das Gefühl gehabt habe, um Gottes Willen, das ist so ja, lebensnah zu meiner Lebenssituation. Das ist total schlimm, so in dem Sinne von, boah, das hätte mir auch passieren können. Und ich kann mich auch erinnern, dass auch von meinen Eltern dieses Gefühl so war, dass die auch über diesen Fall wahnsinnig entsetzt waren, weil das einfach ein Kind betroffen hat, das im gleichen Alter war wie ihr eigenes Kind und die sich ja auch dasselbe Gefühl halten. Also über diesen Fall ist wahnsinnig viel gesprochen worden in meiner Familie und ja, einfach so dieses Grundgefühl, dass das ganz, ganz, ganz entsetzlich ist, was da passiert ist, habe ich noch sehr in mir irgendwie so als Gefühl. Und was passiert ist, war das Folgende. Und zwar, dieser Bub war, wie gesagt, in seinem Erstkommunionsjahr. Und der hatte alles, so wie auch ich in diesem Jahr, alles, was da dazugehört. Das heißt, man muss dann, das ist im Frühjahr passiert im Übrigen. Die Erstkommunion ist ja auch im Frühjahr. Die ist normalerweise so im April, Mai. Und er war schon richtig in dieser Vorbereitungsphase für die Erstkommunion. Und das bedeutet, man muss halt oft in die Kirche gehen und irgendwas proben. Man muss irgendwelche Dekosachen malen und so. Das ganze Schuljahr in diesem katholischen Umfeld, wenn man Katholik ist, ist sehr durchzogen von diesem ganzen Erstkommunionszeug. Und unter anderem hat man auch diesen Erstkommunionsunterricht mit einer Tischmutter. Es werden da die Kinder, die Erstkommunion haben in dem Jahr, werden in kleinere Gruppen geteilt, so 5, 6 Kinder normalerweise pro Gruppe. Und dann gibt's Mütter, die sich dann freiwillig als eine sogenannte Tischmutter melden. Und die machen dann mit diesen Kindern einmal wöchentlich über ein paar Wochen, kommen die zu denen nach Hause in der Gruppe und die kriegen da so Unterlagen, wo man halt was lernt über die Erstkommunion, was das jetzt bedeutet und ein paar so Bibelgeschichten. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das war. Bei mir war zum Beispiel meine eigene Mama, war Tischmutter und ich habe diesen Unterricht mit ihr und mit 5 anderen Kindern gehabt. Und der Bub, um den es hier geht, hatte das natürlich auch. Und der hatte auch eine Tischmutter, das war die Mama von einem Freund von ihm, von einem Schulfreund von ihm in seinem Fall. Und an einem Tag, ich glaube später am Nachmittag wird das gewesen sein, vielleicht sogar am Abend, ruft diese Mutter bei dem Buben zu Hause an und sagt, der Bub soll bitte noch einmal in die Kirche kommen, sie müssen noch einmal schnell was proben, also eine außerordentliche Probe. Und die Eltern vom Buben denken sich nichts dabei, weil das ist ja, die kennen ja die Frau und das ist ja seine Tischmutter und die Mama von einem Freund von ihm und sagen natürlich, ja klar, kein Problem, wir schicken den Buben. Und da muss man auch dazu sagen, das ist ein kleiner Ort, genauso wie der kleine Ort, in dem ich aufgewachsen bin, da kann man zu Fuß allein in dem Alter hingehen zur Kirche, da muss man nicht hingebracht werden, sondern da kann man das Kind zu Fuß hinschicken, das sind 5 Minuten. Bei der Kirche, und das kann man erst im Nachhinein quasi nachvollziehen, bei der Kirche holt ihn wohl diese Mutter ab und sie gehen gar nicht in die Kirche rein, sondern die Mutter sagt zu ihm, du komm zu mir nach Hause. Da könnte man jetzt auch hellhörig werden und sagen, ja, wieso geht der da mit? Und da muss ich eben auch sagen, ja, natürlich geht der da mit, weil das ist seine Tischmutter, gell? Und der hat diesen Erstkommunionsunterricht, den hat er ja bei ihr zu Hause. Ja, das heißt, er war schon oft bei der im Haus. Und dann ist es außerdem noch die Mama von einem Schulfreund von ihm. Und da war er sicher schon ein paar Mal zum Spielen halt, wie das halt ist, gell? Also das war jetzt niemand Unbekanntes für ihn, dass er da jetzt gesagt hat, nein, ich gehe nicht mit dir mit. Aber natürlich geht der mit dir mit. Der weiß ja auch, wo die wohnt und wo das ist. Das ist ja alles nicht unbekannt für ihn. Das heißt, er geht dann mit dieser Frau mit. Da geht dann das ganze Drama los. Also was jetzt dann dort vor Ort mit dem Buben und der Mutter passiert, das weiß ich im Detail nicht mehr genau. Von der anderen Seite, von der Seite der Eltern, geht dieser Fall so weiter, dass die Eltern einen Anruf bekommen von einer Frau, die die Stimme verstellt und die offensichtlich versucht, einen Akzent nachzuahmen. Aber sie macht das nicht gut. Also das ist ein Detail, an das ich mich erinnern kann von damals, dass die Eltern irgendwie von vornherein gesagt haben, das hat komisch geklungen. Das hat nicht wie ein richtiger Akzent geklungen, sondern das hat so geklungen, als hätte das jemand nachgemacht, um seine Stimme zu verschleiern. Diese Frau ruft also bei den Eltern an und sagt ihnen, euer Sohn ist entführt worden. Ihr müsst so und so viel Geld bezahlen. Ich weiß den Betrag nicht mehr, aber es war auf alle Fälle eine Lösegeldforderung, damit ihr euer Kind wieder bekommt. Und es zieht sich dann über ein paar Tage hin. Und es wird dann auch die Polizei eingeschaltet und es wird auch eine Fangschaltung, glaube ich, nennt man das, gelegt, um herauszufinden, woher diese Anrufe kommen. Es sind dann auch mehrere Anrufe, die sind dann auch komisch, weil ich glaube, mich zu erinnern, dass irgendwie ein Übergabetreffpunkt abgemacht wurde und dann verschoben wurde, wo es dann schon geheißen hat, das ist komisch, weil warum würde der das verschieben? Also je länger man dieses Kind hat, desto größer ist ja die Chance, dass man erwischt wird. Es war dann schon irgendwie so, oje, da stimmt was nicht, so dieses Gefühl. Und es ist ein paar Tage so dahingegangen und irgendwann hat es dann die Polizei geschafft, zu orten, wo diese Anrufe herkommen. Also man ist dann draufgekommen, okay, das war diese Mutter, diese Tischmutter, die da mit verstellter Stimme und mit einem vorgetäuschten Akzent angerufen hat. Die hat diese Lösegeldforderung gemacht. Und man hat die dann konfrontiert und gefragt, wo ist der Bub und was ist passiert. Und diese Mutter führt die Beamten dann ins Haus hinein. Und das ist auch wieder so ein Detail, an das ich mich von damals als Kind noch erinnern kann. Führt sie zu einem Schrank und öffnet den Schrank und der Bub liegt in diesem Schrank versteckt. Ich glaube sogar in einem Sack oder in einer Tasche drinnen, unten in diesem Schrank versteckt und ist tot. Und im Nachhinein erzählt sie dann, ja, sie hätte wohl Schulden gehabt und hätte sich gedacht, sie kann so an Geld kommen und der sei schon eine Zeit lang bei ihr gewesen. Und das Problem, wenn ich mich richtig erinnere, ist dann gewesen, dass er ihr einfach unbequem geworden ist. Er wollte halt wahrscheinlich zu einem bestimmten Zeitpunkt dann doch heimgehen und hat vielleicht geweint oder vielleicht hat er sogar versucht wegzulaufen, das weiß ich nicht mehr genau. Und sie hat sich dann halt nicht mehr anders zu helfen gewusst, als ihn zu töten. Und dann hat sie ihn, wenn ich mich richtig erinnere, hat sie ihn erstickt mit dem Bettzeug oder sowas und hat ihn im Schrank versteckt und hat dann diese Scharade noch ein paar Tage aufrechterhalten, bis eben die Polizei gekommen ist. Und ja, das ist dieser Fall. Und der ist damals sehr, sehr, sehr durch die Medien gegangen. Ich weiß nicht, inwieweit er national oder gar international durch die Medien gegangen ist, aber er ist natürlich hier in der Region, wo wir gewohnt haben, sehr präsent gewesen. Und es waren die Zeitungen voll damit und es waren die Nachrichten voll damit. Und ich weiß noch so viel einfach von dem auch. Also alles, was ich euch jetzt erzählt habe, sind Dinge, an die ich mich von damals als Achtjährige erinnere. Ich bilde mir ein, ich erinnere mich sehr gut an diesen Fall und auch an einzelne Details, einfach weil mir das so nahe gegangen ist damals. Aber ich weiß natürlich nicht, das ist 30 Jahre her, gell? Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt alles ganz richtig ist, so wie ich mich erinnere. Was ich auch noch dazu sagen möchte, woran ich mich noch erinnern kann, ist einfach dieses Gefühl, das das bei uns hinterlassen hat. Dass eben auf der einen Seite das natürlich schrecklich ist, es ist ein Kind gestorben, gell? Das ist immer schrecklich, ja. Aber ich weiß auch von damals noch, und das war auch ein Gedankengang von mir damals als Achtjährige, gell? Und von allen in der Umgebung eigentlich war der Gedankengang, dass das nicht nur ein tragischer Tod von einem Kind war, sondern es war auch ein vollkommen sinnloser Tod von diesem Kind, weil ja diese Tat an sich, die ist ja völlig dämlich. Ja, das ist ja, ich habe mir das damals als Achtjährige schon gedacht, gell, dass ich nicht nachvollziehen konnte, was sich diese Frau da dabei eigentlich gedacht hat, weil die hat das so ungeschickt gemacht. Ich meine, die musste ja erwischt werden. Ja, die hat vom eigenen Haustelefon aus diese Anrufe getätigt. Die sind nicht einmal in eine Telefonzelle gegangen oder sowas, sondern die hat das vom eigenen Haus aus gemacht. Deswegen hat man sie ja gefunden. Wie sich die das vorgestellt hat, gell? Also spätestens bei der Lösegeldübergabe oder so, hätte man doch herausgefunden, wer das ist, und die wäre verhaftet worden. Und somit war das nicht nur der tragische Tod von einem Kind, sondern das war auch ein völlig, völlig sinnloser Tod von dem Kind. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass wenn jetzt dieses Verbrechen besser geplant gewesen wäre, dass dann das Verbrechen weniger schlimm gewesen wäre. Natürlich nicht, das Kind wäre trotzdem tot, aber so entsteht halt der Eindruck, das hätte alles gar nicht passieren dürfen, weil die Frau hätte dieses Kind von vornherein nicht entführen dürfen, weil die hätte von vornherein wissen müssen, dass das nicht funktioniert und das einfach nicht machen sollen, weil das ja so ein wirklich dummer Plan auch ist. Ich weiß, der Aufhänger waren Schulden. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch nicht, ob die wirklich Schulden hatte oder ob die das nur ein Vorwand von ihr war und sie vielleicht irgendwie irgendwelche psychischen Probleme hatte. Das weiß ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Also das wäre alles Recherche. Ja, also ich würde mich freuen, einfach weil es mich selber interessieren würde. So auch zur persönlichen Aufarbeitung. Also in dem Sinne, alles Liebe und vielen Dank für euren tollen Podcast. Ciao.
Danke für deine Erinnerungen zu dem Fall, Marina, und natürlich auch die ganzen Darstellungen, die du hast einfließen lassen. Damit haben wir die grundsätzlichen Infos zu der Begebenheit schon gehört. Für uns bleibt übrig, noch ein paar Details zu ergänzen, denn es wurden auch noch Fragen mitgeschickt, die wir nun natürlich beantworten wollen. Frage 1. Gab es Komplizen? Die Täterin war zum Zeitpunkt der Tat noch verhältnismäßig jung, 29 Jahre alt. Sie hatte einen eigenen Sohn, wie wir gehört haben, und war verheiratet. Mitwisser oder Komplizen gab es aber wohl keine.
Die zweite Frage, die Marina aufgeworfen hatte, war, was war denn nun wirklich das Motiv? Tatsächlich scheint Habsucht bzw. Geld nur das zentrale Motiv gewesen zu sein. Die Täterin arbeitete als Verkäuferin. Sie hatte ein Einkommen von rund 6.000 Schilling im Monat, heute wären das etwa 833 Euro. Ihr wisst, das rechnen wir immer mit dem Währungsrechner der Österreichischen Nationalbank nach. Dieser Monatslohn ist damals wie heute natürlich nicht wirklich viel. Sie nahm immer wieder Kredite auf und irgendwann war ihr Schuldenberg auf 400.000 Schilling angewachsen, heute über 55.000 Euro. Am Tag nach der Tat gab es eine Deadline für einige Zahlungen an zwei Banken und ein Inkassobüro, aber das fällige Geld konnte sie nicht zahlen. So war sie wohl rund einen Monat vor der Tat auf die Idee einer Entführung gekommen. Ihrem Mann konnte sie nichts sagen. Der hatte ihr wohl schon einmal mit Scheidung und Sorgerechtsentzug gedroht, ebenfalls wegen der Schulden, die sie damals hatte. Das wahre Ausmaß kannte er offenbar nicht. Und dann zum Thema Lösegeld. Dementsprechend setzte sie nämlich auch die Höhe des Lösegelds an, 500.000 Schilling. Heute etwa 69.400 Euro. Bereits zweimal war sie kurz davor gewesen, ein Kind aus der Umgebung zu entführen, hatte sich dann aber doch nicht getraut. Die Deadline der Kreditinstitute rückte trotzdem unerbittlich näher. Am Abend des 16. März 1994 schlug sie dann doch zu. Sie hätte auch gar nicht so weit gedacht, dass das Kind, nachdem das Lösegeld bezahlt worden wäre und sie den Bub freigelassen hätte, sie ja jederzeit klar hätte identifizieren können. Wie der Austausch und die Lösegeldübergabe ablaufen sollten, hatte sie sich auch nicht überlegt. Das lässt einen einigermaßen stutzig werden. Es klingt mehr nach einer Impulsaktion als nach einer Idee, die sie über einen Monat lang mit sich herumgetragen und ausgebrütet hat.
Damit kommen wir auch zu Frage 3. Hatte sie psychische Probleme? Dazu gibt es einige Aussagen von ihr vor Gericht, die man in dem Zusammenhang erwähnen kann. Sie gab an, als Kind von ihrem Vater, einem zu Gewalt neigenden Alkoholiker, regelmäßig sexuell missbraucht worden zu sein. Das soll ab dem 6. Lebensjahr begonnen haben. Und selbst als sie schon verheiratet war, gab es wohl noch einen Vorfall. Ihr Mann habe damals nichts unternommen. Inwieweit all das Schutzbehauptungen sind oder sie der Wahrheit entsprechen, können wir allerdings nicht beurteilen. In der Untersuchungshaft hat die Frau dann einen Selbstmordversuch unternommen. Das war wohl nicht das erste Mal. Schon früher hatte sie versucht, sich das Leben zu nehmen. Anlass war, dass ihr Mann gedroht hatte, sich scheiden zu lassen. Der sagte vor Gericht übrigens aus, dass er vor mehr als 3 Jahren auf die Schulden seiner Frau gestoßen sei. Er habe sie deswegen aber nicht unter Druck gesetzt. Im Gegenteil, er habe einen Kredit aufgenommen, um seiner Frau zu helfen. Woher dann die weiteren 400.000 Schilling kämen, die zu der Zeit offen waren, könne er sich nicht erklären.
Die vierte Frage war, was war denn die Todesursache? Es war so, wie Marina schon erzählt hat. Irgendwann ließ sich der Bub nicht mehr ruhig halten und begann zu schreien. Da hat die Entführerin ihm einen Polster aufs Gesicht gedrückt und ihn auch gewürgt, bis er tot war. Das war wohl schon 2 Stunden nach der Entführung. Vor Gericht sprach sie davon, dass sie mit der Situation überfordert war und in Panik geraten sei. Damit ihr Mann, der von all dem ja nichts wusste, das tote Kind nicht sieht, packte sie den Bub in eine Reisetasche und versteckte ihn im Kasten.
Frage 5. Wie lautete das Urteil? Man hat sie damals wegen erpresserischer Entführung und Mordes angeklagt. Sie selbst bekannte sich teilschuldig. Es wäre nur erpresserische Entführung mit tödlichem Ausgang. Juristisch macht das einen Unterschied zum Mord, der vorsätzlich geschieht. Ein Innsbrucker Geschworenengericht hat sie im September 1995 dennoch vollschuldig zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Richter meinte in der Urteilsbegründung, es könne nur die Höchststrafe geben. Die Frau habe auf heimtückische, grausame und für das Opfer qualvolle Weise gehandelt. Als mildernd wurde berücksichtigt, dass sie bisher unbescholten gelebt hatte. Dazu kam eine verminderte Zurechnungsfähigkeit und ihr Teilgeständnis. Dagegen legte die Angeklagte Berufung ein. Das Urteil und das Strafausmaß wurden allerdings Mitte Dezember in einer Berufungsverhandlung bestätigt. Der Berufungssenat hatte nur etwa 10 Minuten für seine Entscheidung gebraucht. Bei dieser Schilderung fiel mir vor allem eine Sache auf. 2 Stunden nach der Entführung. Das ist verdammt wenig. Vielleicht kennt ihr den berühmten Sager, bei Kindesentführungen sind die ersten 24 Stunden die wichtigsten oder entscheidend. Ich kenne das vor allem aus Serien und Filmen. Eine österreichische Quelle habe ich ad hoc nicht gefunden, aber der Fall scheint gut zu passen, weil 2 Stunden ist ja einfach nichts. Man hätte sonst was tun können, sonst wie viel Geld hergeben können, das Kind wäre nicht lebend zurückgekommen.
Ja, aber... Also ich kenne diesen Spruch in Zusammenhang mit dem Verschwinden von Kindern.
Es ist ja verschwunden.
Ja, aber eben nicht explizit auf eine Entführung gemünzt, weil dann die Spuren einfach noch da sind oder eventuell Spuren noch da sind und nicht verwischt im weitesten Sinne.
Aber ich glaube auch, es geht dabei um die Überlebenschancen des Kindes.
Ja, das hängt natürlich damit zusammen. Da hast du natürlich recht, ja. Also in dem Fall muss man ja sagen, dass ihre Aussage, ich war mit der Situation überfordert, ja offensichtlich auf mehr als einen Bestandteil in ihrem Leben zutrifft. Und wenn man dann in einer Ausnahmesituation ist, ich spreche jetzt mal aus der Sicht der Täter, dann reagiert man im Zweifel ja vielleicht noch über, wäre jetzt meine Spekulation. Und das macht das Gefährdungspotenzial vielleicht noch höher. So könnte man es auch interpretieren, oder? Das meinst du ja auch.
Ja, ich find's aber so arg, dass sie selber Mutter ist, selber ein Kind hat, das ist der Freund ihres Sohnes, sie kennt dieses Kind sogar, und dann aus Überforderung das Kind zu töten. Also ich wäre definitiv auf der Seite der Geschworenen gewesen, muss ich sagen.
Naja, da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig. Sie war ja auch geständig, es ging ja nur um die Frage, war es jetzt eine vorsätzliche Tötung oder in irgendeiner Art und Weise eine Übersprungshandlung, die man ihr anrechnen hätte können. Aber sie war ja geständig, bis eben auf diesen Part. Mir fällt noch auf oder ist aufgefallen bei der Recherche, dass der Prozess und die Art und Weise, wie dort die Plädoyers gehalten wurde, schon sehr reißerisch war. Es hat mich sehr erinnert an diese typischen amerikanischen Gerichtsfilme oder Serien, wo man dann auftritt und eine Hollywoodeske Rede hält, hochemotional. Das fand ich schon schwierig, unabhängig davon, wie ich jetzt finde, wie der Fall zu beurteilen ist. Aber die Art und Weise, wie dort gesprochen wurde, war so unsachlich teilweise und so reißerisch, das klang einfach zu sehr nach Boulevard. Und ich finde, das gehört nicht in einen Gerichtssaal. Also da wurde dann Verbrechen miteinander verglichen und es wurde gesagt, das ist das schlimmste Verbrechen, was es jemals in dieser Gegend gab. Und damit will ich ja gar nicht absprechen, dass dieses Verbrechen schlimm war. Aber ich finde es einfach schwierig, in so einem Zusammenhang dann andere Verbrechen dazu irgendwie zu vergleichen. Das fand ich seltsam. Das ist mir noch besonders aufgefallen.
Ja, man sollte Leid nicht gegenüberstellen.
Ja.
Das eine Leid, das größer ist, nimmt das andere Leid nicht weg.
Ja. Und die Fälle sind auch so, also jeder Fall ist so individuell. Ich finde das so, auch ich finde es einfach auf einem ganz neutralen Feld einfach nicht zulässig, die zu vergleichen. Das funktioniert nicht. Aber ja.
Und auch die Einsendung passt nochmal zu dem Jungen mit dem Pikachu, den ich schon angesprochen habe. Ich kann total verstehen, dass dich ein Fall so begleitet, Marina. Bei mir geht's eben, wie gesagt, auch so. Das prägt einen schon irgendwie.
An dieser Stelle möchten wir auch darauf hinweisen, dass es eine österreichische Hotline für vermisste Kinder gibt. Sie wird von Rad auf Draht betrieben und die Nummer lautet 116000. Ein wichtiges Angebot für Eltern, aber auch zum Beispiel Jugendliche, die sich selbst dort melden können. Der Service bietet rund um die Uhr kostenlos und anonym emotionale Unterstützung und praktische Hilfe. Und das ist keine Werbung, sondern von uns einfach ein freiwilliger Hinweis auf dieses wirklich wichtige Angebot.
Zum Abschluss danken wir euch sehr für all eure Einsendungen, die heute das Hörensagen gestaltet haben und natürlich auch für die regelmäßigen Fallvorschläge, Nachfragen, den Austausch, den wir auf Social Media oder per Mail mit euch haben.
Wenn wir das Gefühl haben, etwas würde sich gut eignen, fragen wir auch aktiv nach, wenn ihr uns die Infos nicht ausdrücklich als Material fürs Hörensagen schickt. Aber vielleicht ist dabei auch wichtig, noch einmal zu erwähnen, dass wir nichts ohne eure Zustimmung verwenden. Wir können alles anonymisieren, Parts auslassen und so weiter, nur dass ihr wisst, dass die Angaben natürlich nicht weitergegeben werden, ohne dass wir eure Zustimmung haben, auch bei einer Community-Folge wie dieser.
Die Info, wo ihr uns finden könnt, hatten wir zu Beginn schon drin, deswegen ganz kurz Instagram, Facebook, Mail, Patreon, Steady, alles wieder verlinkt in den Shownotes, genauso wie die Telefonnummer bzw. die Website zur Telefonnummer von Rad auf Draht. Und für die Unterstützerinnen und Unterstützer ging Mitte Oktober auch eine kleine Neuerung online, die wir hier erwähnen wollen. Hubertus hat ein Quiz zu unseren bisherigen Fällen gestaltet, bei dem ihr euer True Crime Austria Wissen prüfen könnt. Und zuerst geht es dabei um Tatorte.
Ich habe einen ganzen Haufen haben wir gebaut, also da kommen in den nächsten Monaten noch einige hinterher und wir hoffen sehr, dass die natürlich rege von euch ausgetestet werden. Da freuen wir uns schon drauf.
Damit verabschieden wir uns für heute, wünschen euch alles Gute und wir hören uns dann in der nächsten Folge.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? Mmm, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object. Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at SweetTango.com.